The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 2. September.
Diese Koalition muss der Frage, wie kommen wir wieder zu Wachstum, alles andere unterordnen. Wir sind jetzt im dritten Jahr der Rezession. Die Industriearbeitsplätze gehen verloren. Wir leben von der Substanz. Die Hütte brennt mehr, als manche manchmal sehen.
Und so Unionsfraktionschef Jens Spahn im Gespräch mit den Kollegen von Bericht aus Berlin. Wenn die Hütte brennt, dann hat der Staatsmann mit dem Feuerwehrmann eines gemeinsam. Er muss den Brandherd löschen. Die Regierungsverantwortlichen aber haben nicht den Wassereimer, sondern das Feuerzeug in die Hand genommen und selbst noch ein bisschen gezündelt. Jüngstes Beispiel Bärbel Baas, SPD-Parteivorsitzende und Bundesarbeitsministerin in Personalunion.
Diese Debatte gerade, dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist, und das entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck, Bullshit. Das ist Bullshit.
Sie hörten die Reaktion eines Kabinettsmitglieds auf die Aussage des Bundeskanzlers, dass wir uns dieses System, Zitat Merz, so wie wir es heute haben, mit dem, was wir so erwirtschaften in der Bundesrepublik Deutschland, einfach nicht mehr leisten können. Zitat Ende. Laut Baas erzählt der Kanzler also Bullshit. Nun ist der Kanzler wiederum mit den Sozialdemokraten, also seinem Regierungspartner, zuletzt auch nicht koalitionsfördernd umgegangen.
Und jetzt noch einmal ein Wort an die Sozialdemokraten.
Über die SPD sagte er vor kurzem auf dem Landesparteitag der CDU Niedersachsen:
Wenn diese Partei die Kraft besitzt, migrationskritisch zu werden und industriefreundlich zu werden, dann hat diese Partei auch eine Chance, in der Regierung Tritt zu fassen, mitzumachen und die Reformen dieses Landes in die richtige Richtung, auf den richtigen Weg zu bringen.
Letztlich sagt Merz, die SPD sei noch nicht in seiner Regierung angekommen. Mittlerweile klingt der Kanzler geschmeidiger. Auf Bärbel Baasens Äußerungen reagierte er jetzt mit versöhnlicher Gelassenheit. Bei einer Rede vor den Jusos, also der SPD-Jugendorganisation, wo Baas gesprochen hatte, müsse man wohl drastischer sprechen, um dort auch Zustimmung zu bekommen, so Merz. Hier aber liegt das Problem. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland, der Zustand der sozialen Sicherungssysteme erfordert verantwortliches Handeln und nicht parteipolitisches Gerede. Jetzt wäre die Stunde der Staatsmänner und Staatsfrauen, die zum Wohle des Landes agieren. Doch zu erleben sind ein Kanzler und Minister, die vor allem das sagen, womit sie glauben, die eigenen Leute begeistern zu können. Nur das, was Baas zu ihren Jusos sagt oder Merz zu seiner Niedersachsen-CDU, wirkt über die Parteitagshallen und Kongresssäle hinaus. Denn sie sind auch dort nie nur Vorsitzende ihrer Partei, sondern immer auch die Regierungsvertreter aller. Wenn es aber so ist, dass eine Arbeitsministerin es für nötig hält, den Kanzler des Bullshits zu bezichtigen, um die eigenen Reihen zu schließen, und ein Kanzler es wiederum für nötig hält, den Regierungspartner zu maßregeln, um die eigenen Leute zu begeistern, zeugt das von dem eigentlichen schwarz-roten Dilemma. Es mangelt in den Parteien an Rückhalt für die Koalition. Um den zu stärken, agieren die Koalitionäre parteipolitisch, was zur Folge hat, dass die Regierung als zerstritten wahrgenommen wird, weshalb sowohl Union als auch SPD an Zustimmung verlieren. Das wiederum schwächt den Rückhalt der Koalition in den eigenen Reihen. Und so erleben wir ein Bullshit-Bingo des Koalierens, während draußen die Hütte brennt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. CSU-Generalsekretär Martin Huber spricht über den vermeintlichen Herbst der Reformen.
Was ja generell in dem Land ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, dass alles, was verteilt werden muss, erst einmal auch erarbeitet werden muss.
Anne Schwedt an der Wall Street erklärt die Turbulenzen bei BYD. Außerdem, ein Bierkrug kehrt nach einem halben Jahrhundert in seine Heimat zurück und die Fledermaus sorgt für Gesprächsstoff. Willkommen im Herbst der Reform. Die Union verspricht klare Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit, die sich keineswegs allein in der Neugestaltung des Bürgergelds erschöpfen. Es geht um nicht weniger als die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland und die Neugestaltung des Sozialstaats. Die CSU ist Teil der Regierung und was sie von diesem Herbst erwartet, darüber habe ich mit ihrem Generalsekretär Martin Huber gesprochen. Seit über 20 Jahren prägt er die Politik seiner Partei. Von den Anfängen im Kreistag von Altötting bis hin zu seiner Rolle im Bayerischen Landtag. Wie Martin Huber auf die Bundesregierung blickt, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Huber.
Guten Morgen.
Herr Huber, Ihre Schwesterpartei, die CDU, hat einen Herbst der Reformen angekündigt. Was ist denn das Herbstmotto der CSU mit Blick auf die Bundesregierung?
Naja, wir wollen natürlich die erfolgreiche inhaltliche Bilanz der ersten 120 Tage fortsetzen, denn wir haben schon einiges auf den Weg gebracht, was den Politikwechsel betrifft. Also denken Sie nur mal dran, was wir in der Innenpolitik, in der Migrationspolitik schon auf den Weg gebracht haben, mit Grenzkontrollen, mit Zurückweisungen, mit der Aussetzung des Familiennachzugs bei subsidiär Schutzberechtigten. Dann merken Sie in dem Bereich Innen- und Migrationspolitik schon sehr deutlich den Politikwechsel. Und es geht natürlich jetzt im Herbst auch weiter. Es geht auch darum, dass wir beim Thema Bürgergeld beispielsweise auch ganz klar rangehen. Denn dieser Haushaltsbrocken von 50 Milliarden Euro beim Bürgergeld ist ja schon auch eine große Summe, eine große Belastung auch für den Bundeshaushalt. Und deswegen ist völlig klar, hier muss es eine dringende Reform geben.
Wir haben den Brocken Bürgergeld genannt. Ich möchte mit Ihnen gleich über einen anderen Brocken reden, nämlich die Rente. Sie haben aber auch gerade deutlich gemacht, dass die Union sich beim Herbst der Reform sehr aufs Bürgergeld kapriziert. Und es ist auch tatsächlich so, dass das gerade in der arbeitenden Mitte als sehr ungerecht empfunden wird. Und wenn sich die Union tatsächlich mit all ihren Forderungen durchsetzen sollte, dann kommt das sicherlich dem gesamtgesellschaftlichen Gerechtigkeitsempfinden zugute. Aber an der Misere der sozialen Sicherungssysteme, die sich eben in Lohnnebenkosten auf Rekordniveau zeigt und sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber belastet, also genau die arbeitende Mitte, ändert sich ja nichts. Müssten nicht eigentlich Rente, Krankenkasse und Pflege das Thema dieses Herbstes der Reformen sein?
Deswegen geht es einerseits darum, wie es gerade besprochen worden ist, beim Bürgergeld ranzugehen. Aber natürlich geht es auch darum, zunächst einmal die beiden Kommissionen arbeiten zu lassen. Die Kommissionen, die sich beschäftigen mit dem Thema Rente und auch mit dem Thema Kranken- und Pflegeversicherung, also auch im ganzen Gesundheitsbereich. Denn Sie haben in der Tat ja völlig recht, dass sich viele Menschen aus der arbeitenden Mitte in dem Land die Frage stellen, bin ich eigentlich der Dumme? Lohnt sich das denn eigentlich noch, wenn sie einen Blick auf ihren Lohn- und Gehaltszettel werfen? Und deswegen geht es in der Tat darum, dass wir auch Arbeiten wieder attraktiver machen. Da braucht es mehr Maßnahmen. Ein großer Punkt ist das Bürgergeld. Aber ein Punkt ist beispielsweise eben auch eine klare Absage an Steuererhöhungen. Und wir haben auch einiges auf den Weg gebracht, was die arbeitende Mitte entlastet, wenn ich nur an die Erhöhung der Pendlerpauschale erinnern darf.
Richtig, diese Entlastungen werden kommen. Gleichzeitig haben Sie aber auch gerade klargemacht, es werden jetzt erstmal Kommissionen eingesetzt, die arbeiten für Rente, für Pflege, für Krankenversicherung. Die Entlastung, die Sie durch Pendlerpauschale zum Beispiel schaffen, die wird ja wieder aufgefressen durch die Lohnnebenkosten, die auf Rekordniveau sind. Und so wie es aussieht, werden sie im kommenden Jahr weiter steigen. Die Krankenkassen haben bereits angekündigt, dass die Beiträge steigen werden. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass 2027 der Rentenbeitrag nochmal um 0,1% steigen wird. Also müsste nicht jetzt gehandelt werden, anstatt darauf zu warten, bis Kommissionen im kommenden oder im übernächsten Jahr erst Berichte vorlegen?
Ja, die Kommissionen haben ja durchaus auch einen straffen Zeitplan. Also es ist ja nicht so, wie Sie sagen, dass die jetzt erstmal jahrelang tagen, sondern der klare Auftrag an die Kommissionen ist ja auch, Lösungen sehr schnell zu finden, die dann auch umgesetzt werden können.
Sie haben in der Tat 2027 schnell, Herr Huber?
Ich glaube, dass es durchaus auch schneller gehen kann.
Da sind Sie Optimist.
Das bin ich von Natur aus. Und ich kann Ihnen auch nur sagen, es tut auch gut, wenn man optimistisch in die Zukunft blickt, was nicht über die Größe der Herausforderungen hinwegtäuschen darf.
Lassen Sie uns über Optimismus hinausgehen. Gehört es zu einer der Forderungen der CSU, dass die Kommission schneller Berichte vorlegen sollten, als es geplant ist? Ich meine, Jens Spahn hat gesagt, die Hütte brennt.
Allein die Tatsache, dass beide Kommissionen auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben sind, allein die Tatsache, dass die beiden Kommissionen auch ihre Arbeit aufnehmen, zeigt ja schon auch, dass Handlungsbedarf da ist, dass Reformbedarf da ist. Und hier geht es eben jetzt auch darum, dass wir die Kommissionen arbeiten lassen, dass sie uns auch die Vorschläge unterbreiten. Der Handlungsbedarf ist ohne Zweifel gegeben.
Nochmal, wenn die Hütte brennt, was muss denn jetzt schnell geschehen oder was sollte Schwarz-Rot jetzt schnell auf den Weg bringen, um diese verdammten Lohnnebenkosten runterzubringen? Weil die sind das eigentliche Problem.
Naja, es geht zunächst einmal auch darum, abgesehen von den Lohnnebenkosten, dass wir wieder einen klaren Fokus auf die Wirtschaft setzen. Denn was ja generell in dem Land ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, dass alles, was verteilt werden muss, erst einmal auch erarbeitet werden muss. Ja, also deswegen geht es auch darum, dass wir beispielsweise auch das Thema Energie nochmal deutlich auch in den Mittelpunkt rücken. Wir haben ja in einem ersten Schritt eine sehr wuchtige Entlastung auf den Weg gebracht von 10 Milliarden Euro bei der Stromsteuer, bei den Netzentgelten. Wollen natürlich auch den zweiten Schritt noch gehen bei der Stromsteuer. Sie müssen sich immer mal vor Augen halten, als größte Volkswirtschaft Europas brauchen wir knapp 20% des gesamteuropäischen Strombedarfs. Das heißt, dieses Thema Energieversorgung ist für ein Land wie Deutschland von besonderer Bedeutung. Und insofern geht es vor allem auch um die Frage, wie bleibt unser Standort wettbewerbsfähig?
Jetzt haben Sie das Privileg, Herr Huber, Sie sind der Generalsekretär der CSU, Sie dürfen mehr Klartext reden, Sie sind nicht so ganz in die Koalitionsdisziplin eingebunden. Und mich würde einfach nur interessieren, was sind denn die Ideen der CSU?
Also bei der Rente haben wir auch klare Vereinbarungen im Koalitionsvertrag drin und insofern haben wir hier auch zwei innovative Elemente. Das eine ist ja die Aktivrente, die es ja auch den Menschen ermöglicht, wenn sie wollen, auch über das Renteneintrittsalter hinaus freiwillig länger zu arbeiten mit einem Bonus von 2000 Euro steuerfrei im Monat. Und wir haben schon, das finde ich, wird in der öffentlichen Debatte fast immer ein bisschen zu gering betrachtet, den Einstieg in die vierte Säule vereinbart mit der Frühstartrente. Also der Staat soll ja in Zukunft für alle zwischen 6 und 18 Jahren einen Fixbetrag im Monat einzahlen in eine vorgebundene Lösung, die dann nicht mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres abgerufen werden kann, sondern die im Fonds drin bleibt bis zum Erreichen des Renteneintrittsalters. Da kann dann jeder auch noch privat weitersparen. Ich finde, das sind schon sehr wuchtige Maßnahmen. Das wird jetzt nicht allzu schnell wirken, aber es ist schon auch eine weitere Säule und ein wichtiges Element auch für die Zukunftsfähigkeit in der Rente.
Also was Schwarz-Rot begleitet, ist die Debatte um die Sozialreform. Was Schwarz-Rot aber auch begleitet, ist ein stetiges Zulegen der AfD in den Umfragewerten. Was ist Ihre Erklärung dafür, Herr Huber, dass die AfD von Woche zu Woche in den Umfragen steigt?
Weil Sie natürlich eine Situation haben in den letzten Jahren, dass sich viele Menschen mit ihrer Lebenswirklichkeit nicht mehr wiedergefunden haben in der Politik. Und zur großen Aufgabe dieser Koalition gehört es auch unter dem Motto des Koalitionsvertrags Verantwortung für Deutschland, das Grundvertrauen der Menschen in die Funktionsfähigkeit des Staates wiederherzustellen. Das ist ja genau der Punkt, auf dem auch der Nährboden dann entstanden ist, dass viele Menschen den Eindruck hatten, dieser Staat funktioniert nicht mehr. Dieser Staat, die Politik kümmert sich nicht mehr um das, was mich in meinem Alltag beschäftigt. Da wurde viel über Wokeness und Cannabis-Legalisierung gesprochen, aber nicht über die Frage, wie kann ich mir als Pendler oder als Schichtler im ländlichen Raum noch mein Eigenheim abzahlen. Und genau deswegen haben wir auch als CSU begonnen mit der Migrationswende. Genau deswegen geht es auch darum, dass wir beispielsweise für die Landwirtschaft auch hier wieder einen deutlichen Fokus setzen und beispielsweise auch mit der Pendlerpauschale die arbeitende Mitte im Lande deutlich entlasten. Es geht um die Themen der Lebenswirklichkeit, die wieder ganz hoch auf die Agenda müssen. Und deswegen bitte ich auch ein bisschen um Geduld. Die neue Regierung ist jetzt knapp 120 Tage im Amt. Zu glauben, dass man nach 120 Tagen neuer Koalition alles wieder auf Null stellt, was vor der Ampel war, wäre schön, ist aber auch ein bisschen ambitioniert. Und viele Dinge, die wir jetzt auch beschlossen haben, greifen ja auch erst zum 1.1.26, wenn Sie beispielsweise die Pendlerpauschale nehmen.
Die Lebenswirklichkeit der Menschen, die hängt auch stark von Wirtschaftswachstum an. Der Kanzler hatte zum Sommer einen Stimmungswechsel versprochen. Der ist nicht da. Wirtschaftswachstum gibt es derzeit auch nicht, ganz im Gegenteil. Und die Lebenswirklichkeit, die spiegelt sich auch jeden Monat auf dem Lohnzettel wieder. Und damit sind wir wieder an dem Punkt, und mit dem möchte ich auch schließen, lieber Herr Huber, dass die Lebenswirklichkeit der Menschen am Ende dann doch erstmal in Kommissionen verlagert worden ist.
Der Reformbedarf und das, was zu tun ist, ist allen Beteiligten bewusst. Und in der Tat haben Sie völlig recht. Es geht darum, die Menschen zu entlasten. Das hat auch eine ganze Reihe beispielsweise zu tun mit dem großen Thema Bürokratie. Auch hier geht es darum, Vorschriften runterzufahren, auch der Wirtschaft wieder mehr Luft zum Schnaufen zu geben. Und insofern brauchen wir auch eine klare Wachstumsagenda, nicht zuletzt, um auch den Wohlstand im Land zu erhalten und am Ende den Menschen auch wieder mehr zu geben auf ihrem Lohnzettel.
Herr Huber, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und zum Winteranfang nach dem Herbst der Reform treffen wir uns wieder und schauen, wie weit Schwarz-Rot gekommen ist.
Machen wir sehr gerne.
Die deutsch-ungarische Schriftstellerin Theresia Mora hat an Literaturpreisen so ziemlich alles gewonnen, was geht. Den Deutschen Buchpreis, den Georg-Büchner-Preis, den Preis der Leipziger Buchmesse und den Ingeborg-Bachmann-Preis. Sie ist der aktuelle Gast von Juli C. in unserem Pionier-Literatur-Podcast Edle Federn. Die beiden sprechen über Theresia Moras Buch Fleckenverlauf. Es ist kein klassischer Roman. Was es genau ist, erklärt uns Juli C. hier.
Fleckenverlauf ist ein Schreibtagebuch, eine Art Selbstreportage, in der Theresia Mora rückhaltlos offenlegt, unter welchen Bedingungen ihre Texte zustande kommen oder eben nicht. Sie nimmt uns mit, tief hinein in die Verästelung ihres Alltags, in dem wir miterleben dürfen, wie sich die Bestandteile des täglichen Lebens in Literatur verwandeln können. Denn Theresia geht durch die Welt wie eine Treibgutsammlerin, die immer wieder stehen bleibt, sich bückt, etwas aufhebt und anschaut, um zu prüfen, ob sie es für ihre Kunst verwenden kann. Vom Pendeln zwischen Schreibversuchen und Schreibscheitern, die gleichzeitig immer auch Lebensversuche und Lebensscheitern sind, davon erzählt Theresia Mora in Fleckenverlauf mit einer Unmittelbarkeit, die einen manchmal geradezu am Kragen packt.
Theresia Mora erzählt in ihrem Arbeitstagebuch von Euphorie und Selbstzweifel und von dem Ringen mit ihren Figuren. Dabei wird deutlich, ihre Literatur ist nicht nur Selbstbeobachtung, sondern immer auch Spiegel der Zeit, also natürlich auch politisch. Mora erzählt beispielsweise, dass sie bei Veranstaltungen immer genau darauf achtet, wer sie da eingeladen hat.
Ja, das legst du ja auch offen in Fleckenverlauf, dass du dich positionieren musst in irgendeiner Form. Ne? Du musst eigentlich eine Haltung finden als Ungarin, wenn du eingeladen wirst von ungarischen Kulturinstitutionen.
Insbesondere dann, ja, weil sie einen immer versuchen zu lenken.
Und du musst recherchieren, wer ist das, wer steckt dahinter.
Ja. Ne? Und jedes Mal überraschen sie mich doch. Sie schaffen es. Sowas wie zum Beispiel auf der Buchmesse als Werbeträgerin für ungarische Literatur. Ich kann das nicht machen, denn sie werden irgendwas reinpushen, was ich nicht will. Sie werden dann sozusagen so auf meine Frackschößen dann mitreiten, versuchen und Inhalte durchzudrücken, wie, was weiß ich, dass die Chefideologin von Orban, Mária Schmidt, plötzlich stehen wir am gleichen, auf dem gleichen Plakat. Wir sind Teil des gleichen Programms. Das hat mir kein Mensch gesagt. Hm. Und dann steht das so da, als wäre das, was würde meine Literatur im Grunde dasselbe vertreten, als was die macht. Und nein.
Tut's nicht.
Und warum ertragt ihr Liberalen oder Linken keine Vielschichtigkeit oder wie nennt man das, Pluralismus? Weil ich auch nicht mit einer Taube Schach spiele deswegen.
Die aktuelle Folge Edle Federn mit Juli C. und Theresia Mora ist am vergangenen Wochenende erschienen. Sie finden sie natürlich wie immer auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Den Link finden Sie in den Shownotes und über diesen Link können Sie sich dann auch zum neuen Literatur-Newsletter von Juli C. anmelden, der ab sofort einmal im Monat erscheint.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hatte zwar die Wall Street gestern wegen eines Feiertags zu, aber die Märkte schlafen trotzdem nicht. Und Anne Schwedt in New York erst recht nicht. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Die Aktie von BYD hat gestern nachgegeben. Was ist da los beim Tesla-Konkurrenten?
Ja, die BYD-Aktie stand gestern deutlich unter Druck und verlor an der Börse in Hongkong fast 8%. Hauptgrund ist ein überraschend starker Gewinneinbruch im letzten Quartal. Trotz weiter stark steigender Umsätze, das Plus lag im Jahresvergleich bei 14%, sank der Quartalsgewinn um etwa 30% gegenüber dem Vorjahr. Hintergrund ist der immer schärfere Preiskrieg auf dem chinesischen Markt für Elektroautos. Für BYD und andere Anbieter war der Margendruck jetzt zuletzt einfach enorm. Die Verkaufspreise für E-Autos in China sind in den vergangenen 2 Jahren im Schnitt um etwa 19% gefallen. Die chinesische Regierung reagiert inzwischen mit Warnungen an die Branche und sagt, sie sollen übertriebene Rabattschlachten in Zukunft einfach unterlassen. Trotzdem bleiben Billigpreise und teure Werbeaktionen an der Tagesordnung. Geschäftsordnung und setzen alle Marken unter Druck. Trotz aller kurzfristigen Probleme läuft das Geschäft international aber weiter rund. In Europa konnte BYD die Neuzulassungen im Juli mehr als verdreifachen. Auch der Gesamtumsatz für das erste Halbjahr lag kräftig im Plus. Dennoch honorieren Anleger das nicht. Die Margen stehen im Fokus und solange der Preiskrieg weitergeht, bleiben die Gewinne unter Druck. Also man kann sagen, BYD liefert Wachstum, kämpft aber wie die ganze Branche mit schrumpfender Profitabilität. Und das spiegelt sich aktuell auch klar im Aktienkurs wider, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass Fledermäuse jahrhundertelang einen so schlechten Ruf bei uns hatten. Dabei sind sie uns in mancher Hinsicht ähnlicher als gedacht. Aktuell sind lauter verwirrte Teenager unterwegs. Nicht nur pubertierende menschliche, sondern auch solche mit spitzen Zähnen und Ohren. Denn die im Juni geborenen Fledermausjunge werden jetzt im Spätsommer flügge. Die Fledermausmütter zeigen ihren Teenagern aktuell, wie sie sich selbst mit Nahrung versorgen und wo sie ein passendes Winterquartier finden. Durch mangelnde Erfahrung bei der Wohnungssuche landen die Jungfledermäuse allerdings öfter mal in menschlichen Behausungen. Viele Jahrhunderte lang bekam ihnen das gar nicht gut, denn Fledermäuse galten in der westlichen Mythologie als Dämonen und Teufelshelfer, als fiese Vampire, die an das Blut unbescholtener Menschen heran wollten. Eine Fledermaus, die sich im Haus verirrt, interpretieren manche bis heute als düsteres Omen. Bis ins 20. Jahrhundert wurden Fledermauskolonien deswegen gezielt beseitigt. Dabei sind Fledermäuse harmlos. Die meisten ernähren sich von Insekten, kleinen Fischen oder Früchten. Wenn man eine im Schlafzimmer hat, sollte man erstens Ruhe bewahren und zweitens den Flattermann mit einem Handtuch in eine Ecke treiben und vorsichtig hinaustragen. Und mal ehrlich, Batman hat uns doch gezeigt, dass Fledermäuse auf der Seite des Guten stehen. Der TV-Batman von 1966 ist nicht nur gut, er ist ein Moralapostel sondergleichen.
Robin, du hast dich mal wieder nicht angeschnallt mit dem Batgurt.
Wir fahren doch nur einige Blocks weiter.
Es wird nicht mehr lange dauern, dann bist du alt genug, um deinen Führerschein zu machen, Robin. Dann hast du die Möglichkeit und darfst das Batmobil und andere Wagen fahren. Denk immer an die Sicherheit im Straßenverkehr.
Auf Schwedisch heißt Batman übrigens Läderlappen und wurde 1975 vom schwedischen Sänger Anders Glenmark in sehr sanften Poptönen besungen. Die Fledermaus hat sogar ihre eigenen Behörden. Die UN-Organisation Eurobat schützt seit 1995 die Rechte von Fledermäusen in Europa. Und auch Deutschland ist nicht untätig. 2023 brachte das Bundesministerium für Verkehr den Leitfaden Arbeitshilfe, Fledermäuse und Verkehr heraus. Auf 148 Seiten gibt es hier Fledermausschutz pur. Wenn Sie also eine Fledermaus in Ihrer Wohnung vorfinden, dann lesen Sie ihr doch einfach den Leitfaden des Verkehrsministeriums vor. Spätestens nach Seite 3 treibt sie der Bürokratismus ganz sicher in die Flucht.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass es in dieser Welt noch immer Menschen gibt, die einfach das Richtige tun wollen, selbst nach einem halben Jahrhundert. Einer dieser Menschen ist Carol. Die US-Amerikanerin ist Professorin an einer Universität in Florida und hat vor 50 Jahren eine kleine Jugendsünde begangen. Als Carol ihren 23. Geburtstag im Jahre 1975 im Hofbräuhaus feierte, ließ sie nämlich einen der berühmten Steinkrüge dieser legendären Münchner Institution mitgehen. Jahrzehntelang stand die Maß mit der ikonischen Krone dann bei Carol auf dem Tisch, umfunktioniert zu einer Blumenvase. Doch diesen Sommer scheint Carol die Last der Schuld auf ihren Schultern zu viel geworden zu sein. Sie schrieb dem Hofbräuhaus eine E-Mail, um sich anzukündigen. Dann buchte sie ein Ticket nach München und brachte den Bierkrug dem Manager des Hofbräuhauses zurück. Dieser empfing sie, wie zu erwarten, mit königlicher Gnade. Er bot ihr ein Bier an und Carol zeigte ihm, wo sie zum Zeitpunkt der Tat gesessen hatte. Es kam natürlich nicht zur Anklage, der Tatbestand war verjährt. Kurioserweise verließ Carol wohl dennoch umgehend wieder das Land und stieg in den nächsten Flieger zurück in die Heimat. Carrots Fall ist kein Einzelfall. Vor ein paar Jahren schickte eine andere Amerikanerin einen Krug ans Hofbräuhaus zurück. Entwendet im Jahr 1965. In gelassen bayerischer Manier antwortete der Sprecher des Lokals, indem er ihr Freibiergutscheine zukommen ließ für ihren nächsten Besuch. Also Carol, don't worry, be happy. Oder wie es hierzulande heißt, trink doch einen mit.
Trink doch einen mit, stell dich nicht so an. Komm, wir sind ein lustiger Verein.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Trink doch einen mit, stell dich nicht so an. Komm, wir sind ein lustiger Verein. Du bist unser Gast, sag uns, was du hast. Friss den Ärger nicht in dich hinein. Trink doch einen mit, stell dich nicht so an. Komm, wir sind ein lustiger Verein.